Deutschlandfunk, der Tag.
Es ist fast eine Woche her, aber diese Sätze von Donald Trump, die hallen immer noch nach.
You gotta be more thankful, because let me tell you, you don't have the cards. With us, you have the cards. But without us, you don't have any cards.
Donald Trump, wie er da vor den Augen der Welt den ukrainischen Präsidenten Zelensky einfach so fallen lässt. Wie soll Europa reagieren? Wie soll die EU reagieren, wenn da auf die USA plötzlich kein Verlass mehr ist? Darüber beraten heute die Regierungschefs in Brüssel. Wie das bisher gelaufen ist, sagt uns gleich Klaus Remme. Und bei den Sondierungen zwischen Union und SPD in Berlin ist das Thema Schuldenbremse und Sondervermögen erstmal abgehakt. Heute geht es um einen anderen umstrittenen Bereich, die Migrationspolitik. Wo genau da die Konfliktlinien verlaufen und welche Kompromisse sich anbieten zwischen SPD und Union, das analysiert Katharina Hamberger für uns. Alles an diesem Donnerstag, dem 6. März 2025. Mein Name ist Tobias Armbruster. Hallo. Also, ein EU-Sondergipfel in Brüssel. Ein Gipfel, bei dem es nur um ein Thema geht. Wie kann Europa seine Verteidigungsfähigkeit verbessern? Wie kann Europa unabhängiger werden, wenn im Weißen Haus ein Mann regiert, der Europa nicht mehr so richtig als Partner sieht? Ursula von der Leyen drückt das so aus.
The real question in front of us is whether Europe is prepared to act as decisively as the situation dictates.
Die Kernfrage also für die Kommissionspräsidentin: Kann Europa so entschieden handeln, wie es die Situation tatsächlich erfordert? Das muss sich natürlich noch zeigen. Klaus Remme beobachtet das Treffen in Brüssel für uns und wir sprechen an diesem Donnerstag um kurz nach vier am Nachmittag. Hallo Klaus.
Hi Tobias, grüß dich.
Klaus, über was beraten die EU-Regierungschefs da heute?
Na, sie beraten darüber, wie Europa sich hier auf die eigenen Füße stellt. Einige haben es wortwörtlich so ausgesprochen. Und ich glaube, es ist wichtig, diesen Sondergipfel, und darum handelt es sich ja, es geht nicht um einen regulären Gipfel, einen Sondergipfel der Europäischen Union. Es ist wichtig, dass man ihn in der Folge der Entwicklung der letzten, ich sage mal, vier Wochen sieht. Tobias, angefangen mit einem Treffen der EU-Staats- und Regierungschefs am 3. Februar, als man sich schon damals Gedanken machen wollte über die Positionierung der Europäer nach der Amtsvereidigung von Donald Trump für eine zweite Amtszeit, von der alle wussten schon damals, dass sie eine Herausforderung bedeuten würde für die transatlantischen Beziehungen. Niemand konnte am 3. Februar ahnen, dass es zu einer, ich würde sagen, Kernschmelze der transatlantischen Beziehungen kam. Und wir kennen alle die Meilensteine der letzten vier Wochen. Der Auftritt des US-amerikanischen Verteidigungsministers in Brüssel, die Rede von Vance in München, die Eskalation am vergangenen Freitag im Oval Office. All das hat höchste Alarmstufe ausgelöst in Brüssel. Und deswegen sitzen jetzt, während wir reden, die Staats- und Regierungschefs zusammen. Volodymyr Zelensky war am Vormittag hier. Er ist inzwischen weg. Jetzt sind die Europäer unter sich. Und auf dem Tisch liegt die Frage, wie gelingt unsere eigene Verteidigung?
Und die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, die hat da schon sozusagen erste Zahlen ins Spiel gebracht. Sie will eine Wiederaufrüstung Europas. Was genau schwebt ihr davor? Will sie aus der EU so eine Art zweite NATO machen?
Sie hat diesen Plan vorgestern vorgelegt. Es ist ein Plan, der in seinen Konturen noch, ich will mal sagen, verschwommen ist. Aber das Ziel ist völlig klar. Die Europäer müssen eine erhebliche Mehrinvestition tätigen. Das gilt durch die Bank, durch alle Länder und es muss sehr, sehr schnell gehen. Viele Staats- und Regierungschefs wissen, dass der Auftritt von Zelensky im Oval Office und das Gebaren von Donald Trump, dass das eine Zäsur war, die nicht nach ein, zwei, drei Monaten vergessen sein wird. Wenn man hier mal kurz, ich spiele mal ein, zwei, drei O-Töne ein von Staats- und Regierungschefs, die heute nach Brüssel gekommen sind.
Spent on defense and deterrence. That's the most important message.
Now it's the time, not tomorrow, not after tomorrow. Now it's the time.
It is about damn time that the European Union, that Europe is capable of standing up on its own two feet.
Also ich glaube, du hörst die Dringlichkeit dieser Appelle. Das war die dänische Regierungschefin Mette Frederiksen, der litauische Präsident Nausėda und zum Schluss Roberta Metsola, die Präsidentin des Europäischen Parlaments. Und der Tenor war immer der gleiche. Jetzt müssen wir agieren. Die Zeit der Reden ist vorbei. Und es ist ein bisschen merkwürdig von der Atmosphäre, muss ich sagen. Denn wenn ich mich hier umschaue im Saal, hier sitzen so 350 Journalisten. Es ist eigentlich wie immer, Tobias. Es ist ein bisschen Business as usual, wenn wir auf den Ablauf schauen. Die Fernsehbilder hier am Rand. Wir sehen die Auftritte, als die Staats- und Regierungschefs reinkamen. All dies signalisiert, naja, das ist die Maschine in Brüssel, die am Laufen ist. Gleichzeitig aber ist die Rhetorik eine andere. Und Ursula von der Leyen hat gesagt, wir sind mit einer Bedrohung konfrontiert, wie wir sie in unserem Erwachsenenleben alle noch nie erlebt haben. Deshalb der Plan, 800 Milliarden Euro zu mobilisieren über die Mitgliedsländer, nicht als gemeinschaftliche Verschuldung, nicht als ein Topf, der in Brüssel aufgemacht wird, sondern Brüssel stellt die Leitplanken auf, Tobias, und ermöglicht die Mobilisierung dieser 800 Milliarden für die Investitionen in Verteidigung.
Und wenn wir über 800 Milliarden reden, dann reden wir über Kredite, korrekt?
Ja, wir reden zunächst einmal, das war ja lange umstritten, wir reden darüber, dass die Entscheidungen über die Investitionen nach wie vor in den Hauptstädten fallen. Deswegen vermutlich die Antwort auf deine Frage höchst unterschiedlich aus, denn die Verschuldungsquoten der einzelnen Mitgliedsländer sind ja höchst unterschiedlich. Das, was vor 2 Tagen in Berlin passiert ist, die Lockerung der Schuldenbremse und die Möglichkeit, enorme Beträge auf nationaler Basis aufzunehmen, Hunderte von Milliarden, wird ja nur möglich dadurch, dass Deutschland in Sachen Verschuldung im Kreis der westlichen Industriestaaten sehr, sehr, sehr gut dasteht. Andere sind da in sehr viel größerer Nöte. Und jetzt bekommen sie von Brüssel zwar in Anführungsstrichen die Erlaubnis, sich weiter zu verschulden für die Verteidigung. Da wird dann gesagt, wir machen kein Defizitverfahren, ihr müsst da nichts befürchten. Investiert, es ist für eine in Anführungsstrichen gute Sache. Aber die Kapitalmärkte, die sind natürlich möglicherweise ein ganz anderer Prüfstein für diese Investitionen. Und das muss in jeder Hauptstadt unterschiedlich gesehen werden.
Können wir dann sagen, die EU ist dabei, ihre Schuldenregeln aufzuweichen?
Aber absolut ist das so, sonst würde das alles nicht gehen. Das hat Ursula von der Leyen Mitte Februar erstmals bei der Münchner Sicherheitskonferenz angedeutet, dass hier eine sogenannte Ausweichklausel aktiviert wird innerhalb des Wirtschafts- und Stabilitätspaktes, der die Verschuldungsregeln definiert. Und da wird jetzt gesagt, wir machen eine Ausnahme, es ist eine Notlage. Jetzt gibt es die Diskussion, na, wenn das eine Notlage ist, machen wir das hier nur für 2, 3, 4 Jahre. Denn diese 800 Milliarden, das habe ich eben vergessen dazu zu sagen, das ist eine Schätzung gesehen auf die kommenden 4 Jahre, in denen diese Beträge mobilisiert werden sollen. Und da gibt es Plädoyers zu sagen, naja, wir haben natürlich auch nach 2030 Bedingungen, in denen gewaltige Verteidigungssummen forderlich werden, sollten wir nicht über eine dauerhafte Veränderung der Schuldenregeln nachdenken. Das ist ein Plädoyer, das heute niemand anders gehalten hat als Olaf Scholz.
Ich bin aber dafür, dass wir die Diskussion jetzt nicht nur für die nächsten 1, 2 Jahre führen, sondern dass wir langfristig sicherstellen, dass die Staaten so viel für Verteidigung aufwenden können, wie sie selber und mit ihren Freunden und Bündnispartnern für richtig halten. Und deshalb müssen wir auch langfristig zur Veränderung des Regelwerks in Europa kommen, ganz entlang dessen, was wir in Deutschland gegenwärtig auch diskutieren.
Jetzt muss man natürlich sagen, Tobias, hier spricht ein abgewählter, wenn auch noch amtierender Bundeskanzler, der dieses Projekt, das er da fordert, nicht selbst aushandeln muss. Wir wissen, der Wirtschafts- und Stabilitätspakt, das ist ein heikles Projekt und darüber werden die EU-Staaten, falls das tatsächlich auf den Tisch kommt, lange verhandeln.
Mhm. Und ich kann mir gleichzeitig vorstellen, viele werden sich da die Augen reiben, wenn sie das jetzt hören. Weil Deutschland ja immer sozusagen einer der größten Verteidiger, wenn nicht der größte Verteidiger dieses Stabilitätspakts war. Legt Berlin auch bei diesem Thema jetzt eine Kehrtwende hin?
Ja, das ist so, eindeutig. Man ist wirklich nicht nur in Deutschland, sondern durch das, was in den letzten 6 Wochen passiert ist, auch europaweit der Meinung, dass hier ein Hebel umgelegt werden muss, dass Verteidigungsinvestitionen über eine sehr lange Zeit, wir reden über Jahrzehnte, vernachlässigt wurden, dass etwas wie die 100 Milliarden, die Berlin aufgelegt hat, unmittelbar nach dem Überfall Russlands auf die Ukraine, ein Tropfen auf dem heißen Stein war. Ich bekomme oft die Frage, mein Gott, 100 Milliarden sind ausgegeben, sind verplant und jetzt sieht man immer noch nicht, dass die Bundeswehr fitter ist. Wie kommt das? Ich glaube, wir müssen uns einfach vergegenwärtigen, was passiert ist in den letzten 20, 30 Jahren nach dem Fall der Mauer, als die NATO-Staaten vor allem über Auslandseinsätze nachdachten und sich selbst definierten, für Sicherheit organisiert. Die Sicherheit wird am Hindukusch verteidigt. Wir erinnern das alle. Heute klingt das wie ein Satz aus einer fernen Vergangenheit. Und die Bündnisverteidigung, der eigentliche Ursprungszweck der NATO, der ist wieder da. Aber diese Strukturen, die sind nicht über Nacht und auch nicht von einem Jahr aufs andere und nicht durch 100 Milliarden wiederherzustellen. Das braucht Zeit und sehr viel mehr Geld.
Und neben dem Geld, Klaus, wird denn da in Brüssel heute auch darüber gesprochen, wofür das Geld ausgegeben werden soll, was genau die EU sozusagen anschaffen, kaufen will, beziehungsweise was die EU-Mitgliedsländern, wie sie sich ausrüsten sollen?
Ja, ich habe eben die 800 Milliarden etwas plakativ in den Raum gestellt. Wenn wir das ein bisschen abschichten, dann gibt es einzelne Elemente dieses Plans, die Antwort geben auf deine Frage. Da gibt es die 650 Milliarden, die durch die Lockerung der Schuldenregeln mobilisiert werden. Dann gibt es weitere 150 Milliarden zinsgünstige Kredite, die die EU über den Haushalt abdeckt, die an die Mitglieder weitergegeben werden sollen. Das ist vor allen Dingen für die Länder gut, die, wenn sie es selbst täten, schlechtere Bedingungen am Kapitalmarkt vorfinden würden, weil sie schon eben hoch verschuldet sind. Diese 150 Milliarden, die sind gezielt dafür vorgesehen, Projekte zu finanzieren, die, ich sag mal, grenzüberschreitend sind. Das heißt Flugabwehr, Artilleriesysteme, Drohnenprogramme, Cybersicherheit. Und gleichzeitig gibt es Töpfe in der Europäischen Union, die milliardenschwer sind, sogenannte Kohäsionsfonds. Damit wurde normalerweise die regionale Entwicklung unterschiedlich in jedem Land gefördert. Diese Töpfe sollen zugänglich gemacht werden für Verteidigungsinvestitionen. Das heißt, da kommt Infrastruktur ins Spiel, für Deutschland ganz wichtig als ein Land, das mit drin liegt sozusagen, wenn Truppen und Gerät bewegt werden muss. Da geht es um Brücken, da geht es um Straßen, auch da geht es um digitale Infrastruktur.
Klaus, sind denn alle in der EU tatsächlich mit dabei bei diesem Aufrüstungskurs?
Es ist natürlich ein großes Risiko dieses Treffens hier verglichen mit der Veranstaltung, die wir am Sonntagabend in London erlebt haben, als sich die Koalition der Willigen getroffen hat, die sich alle in ihrem Ziel einig waren. Hier in Brüssel sind natürlich jetzt Staaten dabei, die einen weitaus skeptischeren Blick darauf haben. Stichwort Ungarn, Stichwort Slowakei. Und die EU muss als Organisation mit einem Regelwerk fertig werden, das in London gar nicht zur Debatte stand. Noch sind die Konturen, in denen diese Koalition der Willigen funktioniert, gar nicht entworfen. Das ist hier in Brüssel anders. Hier gilt Konsenszwang und mit dem muss umgegangen werden.
Wie sehr soll denn dieser Gipfel auch ein Signal sein, sowohl an die USA als auch an Russland?
Es ist ein Signal an Russland, dass Europa sich hier seiner Rolle, seiner Verwundbarkeit, aber auch seines Willens bewusst ist, schnell daran etwas zu ändern, hier verteidigungsbereit zu werden. Es ist ein Signal an die Vereinigten Staaten, dass man notwendigerweise, wenn es denn so kommt, zwar auf die transatlantische Allianz hofft, aber im Zweifelsfalle eben auch alleine in der Lage ist, sich zu verteidigen. Das wird Zeit brauchen. Und es ist gleichzeitig auch ein Signal, nicht zuletzt an die Ukraine, an Kiew, an Volodymyr Zelensky, nach dem Motto, ihr seid nicht allein. Zelensky selbst hat das eben in Brüssel so formuliert.
During all this period and last week, you stay with us and of course from all the Ukrainians, from all our nations, big appreciation. We are very thankful that we are not alone. We feel it.
Also, ihr wart an unserer Seite die ganze Zeit, auch in den letzten Wochen, sagte er. Und das bemerken wir, das fühlen wir und dafür sind wir sehr, sehr dankbar.
Klaus Remme in Brüssel. Klaus, vielen Dank für diese Einschätzung und diese Analyse.
Tobias, gerne.
Ich werde im Fall meiner Wahl zum Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland am ersten Tag meiner Amtszeit das Bundesinnenministerium im Wege der Richtlinienkompetenz des Bundeskanzlers anweisen.
Friedrich Merz war das vor wenigen Wochen noch mitten im Wahlkampf.
Die deutschen Staatsgrenzen zu allen unseren Nachbarn dauerhaft zu kontrollieren und ausnahmslos alle Versuche der illegalen Einreise zurückzuweisen.
Es ist erst ein paar Tage her, da war die Migrationspolitik noch ganz oben auf der politischen Agenda. Das hat sich allerdings inzwischen schlagartig geändert. Und trotzdem ist das Thema natürlich nicht verschwunden. In Berlin beraten heute Vertreter von Union und SPD weiter. Es sind die Sondierungen vor den Koalitionsverhandlungen. Und in den vergangenen Tagen, da haben sich die Verhandler ja schon auf eine Reform der Schuldenbremse und ein Sondervermögen geeinigt. Das war gestern hier im Podcast unser Thema. Heute nun geht es tatsächlich um die Migrationspolitik. Katharina Hamberger hat das für uns im Blick. Hallo Katharina.
Hallo Tobias.
Katharina, wie sehr steht die Union bei diesem Thema unter Druck?
Die steht ganz schön unter Druck. Also vor allem Friedrich Merz steht unter Druck, da jetzt wirklich Unionshandschrift auch durchscheinen zu lassen im zukünftigen Koalitionsvertrag und in einer Einigung mit der SPD. Vor allem jetzt nach diesem 500 Milliarden Sondervermögen für die Infrastruktur. Denn aus diesem ganzen Milliardenpaket ist das vor allem der Teil, wo es einige in der Union gibt, die sagen, oh, das widerspricht eigentlich dem, was wir im Bundestagswahlkampf versprochen haben. Wir haben eigentlich versprochen, sparen statt Schulden. Und jetzt machen wir das Gegenteil. Und jetzt müssen wir uns zumindest bei den anderen Themen viel stärker durchsetzen, damit da eben klar wird, wer die größere Partei ist. Und da erwartet man eben vor allem beim Thema Migration, wo man die Erwartungen so hochgesetzt hat, einiges.
Genau, da war Friedrich Merz ja auch ziemlich vollmundig im Wahlkampf, hat gesagt, er will Asylbewerber an der Grenze zurückweisen, auch mit Richtlinienkompetenz als Bundeskanzler, und zwar an Tag 1 seiner Kanzlerschaft. Lässt sich das mit der SPD, auch mit dieser SPD, umsetzen?
Ich muss ehrlich sagen, im Moment weiß ich noch nicht, wie sich das umsetzen lässt. Denn die SPD hat immer gesagt, diese Zurückweisung an der Grenze von Asylbewerbern, das halten wir für europarechtswidrig. Reden wir vielleicht gleich nochmal drüber, warum das so ist. Entsprechend weiß ich nicht, welchen Weg die SPD da gehen kann, um da der Union entgegenzukommen. Jetzt gab es ein Interview auch mit Lars Klingbeil, also dem Co-SPD-Chef, bei Sandra Maischberger in der ARD. Und da hat er nochmal gesagt, auf diese Frage hin, wie das jetzt ist mit der Zurückweisung an der Grenze.
Ich kann Ihnen sehr klar sagen, die SPD wird keine faktischen Grenzschließungen mitmachen. Das können wir national nicht umsetzen. Mhm. Und vor allem ist es europäisch unvernünftig. Mhm. In einer Zeit, wo die Antwort auf Donald Trump doch ein starkes Europa sein muss, kann es doch nicht sein, dass das größte, stärkste Land in Europa vorangeht und die Grenzen zumacht. Das werden wir als SPD nicht mitmachen.
Jetzt muss ich sagen, das finde ich ganz interessant in der Formulierung, denn er redet nur von Grenzschließungen. Er redet nicht von Zurückweisung an der Grenze. Jetzt kann das Zufall gewesen sein, weil er das sowieso mit einpreist, kann aber vielleicht auch Absicht gewesen sein. Grenzschließungen übrigens hat auch Friedrich Merz nie genannt. Er hat immer nur gesagt, wir müssen kontrollieren und wir müssen zurückweisen. Aber er hat sogar nach der Bundestagswahl nochmal klargestellt, niemand von uns will die Grenzen zumachen. Also vielleicht ist das irgendwie der gangbare Weg, aber ich kann es mir ehrlich gesagt noch nicht so ganz vorstellen, weil die SPD schon sehr weit gehen muss, um Zurückweisungen von Asylbewerbern an der Grenze wirklich mitzumachen. Gibt auch innerhalb der SPD ja gerade vom linken Flügel der Partei Druck, gerade in der Migrationspolitik nicht so viel mitzugehen und da nicht alle Positionen abzuräumen. Die waren auch schon unzufrieden mit dem, was man in der Ampel gemacht hat. Jetzt mit der Union nochmal einen Schritt weiter zu gehen, könnte ziemlich Unruhe in der SPD auslösen.
Du hast schon gesagt, dass es da rechtliche Bedenken gibt beim Thema Zurückweisung an den Grenzen. Wie sieht denn die Rechtslage derzeit aus?
Also es ist so, dass an den deutschen Grenzen ja schon zurückgewiesen wird. Wir kontrollieren an allen Grenzen, ne? Da ist die Bundespolizei in Teilen, da gibt es in Teilen so mobile Grenzkontrollen, also man steht nicht an jedem Grenzübergang. Und dann werden die Leute zurückgewiesen, die eine Wiedereinreisesperre zum Beispiel haben, also gar nicht einreisen dürfen, oder die zum Beispiel kein Visum haben, keine Einreiseerlaubnis und auch nicht Asyl sagen. Wer aber Asyl sagt, der darf nach Deutschland einreisen. Deutsches Recht sagt, man dürfte diese Leute eigentlich auch zurückweisen, weil sie aus einem sicheren Drittstaat, also einem anderen EU-Land, kommen. Jetzt gibt's aber noch europäisches Recht. Und das europäische Recht, die Dublin-Verordnung genau genommen, sagt, jemand, der Asyl sagt bei uns, dann müssen wir erstmal prüfen, welcher Staat ist eigentlich für den Asylantrag, für das Asylverfahren dieser Person zuständig. Denn die Dublin-Regelung wiederum regelt ja auch, dass der Staat zuständig ist, über den jemand zum ersten Mal die EU betreten hat. Das ist in der Regel nicht Deutschland, kann im Ausnahmefall Deutschland sein, ist es aber nicht. Aber Deutschland muss erstmal checken, welches Land ist überhaupt zuständig, wohin kommt diese Person denn für ihr Asylverfahren zurück. Das heißt, Dublin schließt eigentlich Zurückweisungen von Asylbewerbern aus und das überlagert auch das deutsche Recht. Die Union wiederum sagt, das lässt sich trotzdem machen. Wir ziehen diesen Artikel 72 über die Arbeitsweise der Europäischen Union, so eine Art Notstandsartikel, der sagt, wenn die innere Ordnung von dem Land bedroht ist, kann man nationales Recht über europäisches Recht stellen. Das ist aber schon rechtlich sehr wackelig. Also da gibt es einige Experten, die sagen, das ist eigentlich nicht machbar.
Mhm. Und du sagst, Kompromisse sind bei dem Thema und bei diesem Bereich überhaupt nicht in Sicht.
Ich weiß nicht so genau, wie diese Kompromisse aussehen können. Also wo die SPD da ihre Möglichkeit sieht, einen Schritt auf die Union zuzugehen. Das kann vielleicht sein, dass man sagt, und das ist jetzt wirklich rein spekulativ, man kontrolliert noch mal stärker an den deutschen Grenzen. Man stockt die Bundespolizei deutlich auf, wobei die Bundespolizei, muss man auch immer dazu sagen, schon auch überlastet ist und man die Frage stellen muss, wo kommt denn dann das ganze Personal her, das dann an den Grenzen kontrolliert. In Bayern, das ist das einzige Bundesland, bekommt die Bundespolizei Unterstützung durch die bayerische Polizei, aber das kann auch nicht jedes Bundesland leisten. Dann weist man aber immer noch nicht Asylbewerber zurück. Man könnte, ich weiß es nicht, vielleicht sagen, man führt das temporär ein. Das hat Friedrich Merz auch schon so gesagt. Wir machen das für einen begrenzten Zeitraum. Aber eigentlich, wenn die SPD das für Europa rechtswidrig hält, kann sie den Weg eigentlich nicht mitgehen. Also mir ist noch nicht so ganz klar, wo da die Mitte liegen soll.
Katharina, jetzt gibt es ja beim Thema Migration auch noch andere knifflige Punkte, auch neben der Zurückweisung und der Frage, was an den Grenzen passiert. Zum Beispiel auch ins Spiel gebracht von der Union und von Friedrich Merz, eine Ausweitung der Abschiebehaft. Wie weit sind die Partner in dieser möglichen Koalition da auseinander?
Da kommt es jetzt, glaube ich, ganz stark darauf an, wen das tatsächlich betreffen soll. Also die Union hat ja ursprünglich mal gesagt, jeder, der ausreisepflichtig ist, soll in Abschiebehaft genommen werden. Friedrich Merz hat das dann relativiert irgendwann und hat gesagt, das gilt eigentlich nur für Straftäter und Gefährder. Die müsse man in einer Art Ausreisehaft. Dann geht es aber auch darum, dass die Leute müssen demnächst auch abgeschoben werden können. Man kann sie nicht unendlich in Haft nehmen. Und da ist wahrscheinlich dann die Kompromisslinie, dann sagt, für wen gilt das, für wie lange gilt das. Da gibt es ja auch europäische Regelungen, die da Grenzen setzen. Also da kann ich mir vorstellen, dass man in irgendeiner Form einen Kompromiss findet, der eben dann eine bestimmte Gruppe möglicherweise da betrifft. Übrigens mit, muss man auch immer dazu sagen, Abschiebehaft hängt ja auch ab von Abschiebehaftplätzen. Und die gibt es im Moment auch nicht genug und das ist Ländersache. Also das müsste natürlich dann auch ausgebaut werden. Kommt dann drauf an, können die Länder das jetzt im Moment durch diese Neuregelungen, die man ja plant, mit Schuldenbremse auch für die Länder lockern, haben sie vielleicht dann nochmal mehr Geld, um das zu tun. Aber das sind alles so Hürden, die man aber in den Koalitionsvertrag dann reinschreiben kann. Also ich kann mir vorstellen, da könnte man zusammenfinden.
Und mit Abschiebehaft hängt ja auch natürlich direkt zusammen das Thema der Abschiebungen. Und das hat Friedrich Merz ja auch schon gesagt, die will er deutlich erhöhen, diese Zahlen. Können wir uns da auf etwas völlig Neues einstellen, wenn Union und SPD da zusammen regieren?
Abschiebungen sind ja immer Sache der Länder. Also ist es eine Frage, welche Kompetenzen kann man da vielleicht an den Bund noch übertragen? Die Union wünscht sich ja immer ein Bundesausreisezentrum, also ein Bundesabschiebezentrum, etwas, von wo die Bundespolizei dann Menschen abschieben kann. Das waren schon mal Pläne auch von Thomas de Maizière, hat nie funktioniert. Mal schauen, ob das jetzt funktioniert, das weiß ich nicht. Ansonsten geht es, glaube ich, vor allem um diese Geschichte der Abschiebeflüge für Straftäter und Gefährder in so Staaten wie Afghanistan oder Syrien. Und da hat die Union ja auch immer angekündigt, das will man erhöhen. Aber da würde ich sagen, ist die SPD eigentlich mit dabei, zumindest ein Teil der SPD. Und da gibt es ja ganz andere Hürden, eben wie, mit wem redet man da eigentlich? Die Union hat vor der Bundestagswahl immer vollmundig gesagt, wird schon irgendwie gehen, ja, aber mit den Taliban zu reden, kann ich mir nicht so richtig vorstellen, dass die Union das eigentlich will und denen irgendwas bieten will und sie diplomatisch anerkennen will. Also das sind Hürden, die da auch noch im Weg stehen. Aber ich kann mir vorstellen, da kommt man zusammen.
Und als letzten Punkt hier auf dem Zettel habe ich stehen das Stichwort Familiennachzug. Den wollte die Union mal drastisch einschränken. Gilt das immer noch?
Das gilt immer noch. Das hat die Union ja auch jetzt in diesem Streit um Asyl- und Migrationspolitik, wo sie auf Stimmen von der AfD, wo sie die in Kauf genommen hat vor der Bundestagswahl, da war das ja ein großes Thema, der Familiennachzug. Man muss dazu sagen, es geht um eine bestimmte Gruppe, es geht um Subsidiärschutzberechtigte, also das sind Menschen aus Bürgerkriegsländern. Das ist aber eigentlich auch der größte Teil der Menschen, die bei uns Asyl beantragen, diese Subsidiärschutzberechtigten. Das sind ganz viel Syrer, das sind ganz viel Afghanen beispielsweise, die ihre Kernfamilie nachholen könnten. Kernfamilie ist ja wirklich nur ein ganz kleiner Teil. Und das möchte die Union eben aussetzen. Das hat man schon mal gemacht. Man hat schon mal für Subsidiärschutzberechtigte den Familiennachzug ausgesetzt und das auch mit einer SPD zusammen, also in der letzten GroKo. Das hat aber schon für ganz schön Knirschen in der SPD gesorgt und das ist die wirklich nur mit der Faust in der Tasche mitgegangen. Also das wird sicher nicht einfach in der Diskussion, aber wenn wir mal auch so ein bisschen zurückblicken, die letzten Wochen, Monate, wie die SPD innerhalb der Ampel auch aufgetreten ist, da ist sie ja als der Teil aufgetreten, der für eine doch eher strikte, eine harte Asyl- und Migrationspolitik steht. Auch immer zum Leidwesen von Teilen eben der SPD, die das anders wollen. Und deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass es da möglicherweise eben auch eine Art Kompromiss gibt. Vielleicht nicht, dass man sagt, unbegrenzt aussetzen, was glaube ich auch gar nicht geht, aber zumindest für eine begrenzte Zeit.
Okay, also die beiden Partner werden da Kompromisse finden müssen. Jetzt hat die AfD ja schon angekündigt, dass sie die Union im Bundestag künftig massiv unter Druck setzen will. Wie werden CDU und CSU zum Beispiel damit umgehen, wenn die AfD künftig Migrationsgesetze vorschlägt, die 100% deckungsgleich sind mit dem, was der Union vorschwebt?
Das wird nicht einfach und es ist völlig klar, dass die AfD versuchen wird, genau das zu tun, dass sie versuchen wird, gerade die Union vor sich herzutreiben, dass sie versuchen wird, auch weiter mit Ängsten zu arbeiten, dass egal, was man verabschiedet in einer GroKo, möchte ich nicht sagen, bei einer schwarz-roten Regierung, dass die AfD immer wieder schreien wird, das reicht nicht, das reicht nicht, das reicht nicht. Und dann kommt es wirklich darauf an, wie selbstbewusst eine Union auftreten kann und sagen kann, ja, jetzt haben wir gute Gesetze verabschiedet und das auch erklären kann. Also und sich eben nicht treiben lässt. Und das ist, glaube ich, nicht so einfach, gerade in der Situation, in der man ist, wo man sieht, ne, am rechten Rand gibt es immer wieder Wähler, die zur AfD gehen. Man hat Landtagswahlen demnächst dann in Sachsen-Anhalt vor sich. Also auch wieder ein großes, wichtiges Ostbundesland, in dem die AfD aber auch stark ist. Und dass die Union regiert, aber das ist wirklich jetzt eine der Kernaufgaben, gerade der Union, aber auch eben dieser Koalition, sich nicht von der AfD vor sich hertreiben zu lassen und sich anstacheln zu lassen, nur weil die besonders laut schreit, immer schärfer und schärfere Gesetze zu verabschieden.
Katharina, ich habe insgesamt bei diesem ganzen Thema Migration den Eindruck, dass das in den vergangenen Tagen, ich sag mal, etwas an Beachtung verloren hat. Und nicht mehr oben auf der Agenda steht, wo man sich das vor ein paar Wochen noch gar nicht vorstellen konnte, wo wir fast jeden Tag über dieses Thema geredet haben. Ist dieser Eindruck korrekt?
Ja, würde ich sagen. Also dieses Thema hatte ja in den letzten Monaten im Wahlkampf auch immer nur Hochkonjunktur, wenn ein schrecklicher Anschlag passiert ist. Dann ist das Thema auf die Agenda gekommen, auch weil Parteien, gerade Union, SPD, gesagt haben, das müssen wir jetzt adressieren, weil es die Menschen umtreibt. Hat auch oft dazu geführt, dass man Lösungen in den Raum gestellt hat, die eigentlich mit dem konkreten Anschlag gar nichts zu tun haben oder nicht die Lösung dafür gewesen wären. Aber dann hatte dieses Thema immer wieder Hochkonjunktur. Haben wir natürlich auch als Medien entsprechend dann aufgegriffen. Und jetzt über den Wahlkampf, wo jetzt die Situation mit der Ukraine, mit Trump und so, hat das eigentlich viel überlagert und ist nochmal ein viel größeres Thema geworden als eben das Migrationsthema. Jetzt, das wird uns sicher weiter begleiten, ist eben immer die Frage, in welcher Tonalität und wie die Parteien, die jetzt da sondieren, zusammensitzen, die sagen, das müssen wir schon angehen, da müssen wir nochmal eben weitere Dinge beschließen, wie die dann auch immer aussehen werden, haben wir gerade darüber geredet, ne? Aber ist schon auch eine Frage, wie die auch damit umgehen und wie hoch sie dieses Thema hängen.
Okay, und dann sag uns noch ganz kurz, das sind jetzt gerade die Sondierungen, wann geht's los mit Koalitionsverhandlungen?
Also der Plan ist zumindest, dass es in der nächsten Woche losgeht. So habe ich das vernommen. Das ist ja ein total verschwiegenes Gremium, das da zusammensitzt. Wir dürfen noch nicht mal wissen, was es zu essen gibt. Das muss man sich so vorstellen, dass wir da Journalistengruppen immer rumsitzen am Jakob-Kaiser-Haus, wo die bislang zusammensaßen, vor Aufzügen und immer gewartet haben, ob jemand rein und raus geht. Kameras auf diese Aufzüge gerichtet. Dann ist mal irgendwann ein Sprecher wieder runtergekommen und gesagt, es lohnt sich gar nicht, dass Sie hier sitzen. Gehen Sie wieder. Ich darf Ihnen auch nicht sagen, eben, was es zu essen gibt. Aber ich gehe mal davon aus, nächste Woche. Und der Druck ist ja groß, dass man jetzt wirklich schnell was zustande kriegt.
Katharina Hamberger in unserem Hauptstadtstudio in Berlin. Katharina, danke dir vielmals.
Gerne.
Wie Union und SPD bei ihren Sondierungen über die Migrationspolitik verhandeln und was die EU-Staats- und Regierungschefs heute beim Verteidigungsgipfel in Brüssel auf dem Zettel haben. Das waren unsere Themen heute hier bei der Tag. Und bei diesem Thema Verteidigung, da schwingt ja derzeit hier bei uns in Deutschland auch immer noch eine ganz andere Frage mit. Braucht Deutschland wieder eine Wehrpflicht? Und wenn ja, wie könnte die überhaupt aussehen? Diese Fragen stellen heute auch unsere Kollegen von Deutschlandfunk Nova, und zwar in dem Podcast Unboxing News. Diesen Nachrichtenpodcast, den findet ihr in der Deutschlandfunk-App. Genauso wie diesen Podcast hier, Deutschlandfunk der Tag, Montag bis Freitag, immer ab 17 Uhr. Feedback gerne an dertag@deutschlandfunk.de. Im Team waren heute Justina Bronska und Tobias Armbruster. Wir sagen Danke und ciao.